Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport bekanntlich nicht zu sorgen. Wer müsste das wohl besser wissen als die Bewohner und Bewohnerinnen unserer Hauptstadt? Stichwort Flughafen BER. Die Pannenserie am Tag der Bundestagswahl, als in Berlin unter anderem auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wurde, hat nun auch nicht gerade zur Imagekorrektur beigetragen. Doch neben der Häme, etwa über fehlende oder vertauschte Wahlzettel oder endlose Warteschlangen an Wahllokalen, steht ein ernsthaftes Fragezeichen im Raum. Denn die Landeswahlleitung hat nun so bedenkliche Unregelmäßigkeiten festgestellt, dass sie in zwei Wahlkreisen Einspruch beim Berliner Verfassungsgerichtshof einlegen will. Nur ein kleines juristisches Nachspiel oder muss am Ende sogar die gesamte Wahl dort wiederholt werden? Robert Holm berichtet.
Sie hat viele Papiere vor sich, die noch Landeswahlleiterin in Berlin. Viele Zahlen und viele davon schlecht.
Insgesamt haben wir eine Summe von 1.608 falsch ausgegebenen Stimmzetteln. In 56 Wahllokalen wurden teilweise keine Erst- und oder Zweitstimmzettel für die Abgeordnetenhauswahl ausgegeben. Für 22 Wahllokale ist nicht bekannt, wann sie geschlossen und wieder geöffnet wurden.
Ihr letzter Auftritt als Landeswahlleiterin. Dass sie zurücktreten wird, ist schon bekannt. Und heute wird auch noch mal klar, warum.
Bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 in Berlin sind Unregelmäßigkeiten in 207 Wahllokalen aufgetreten. Wenn ich sage 207 Wahllokale, dann ist das natürlich eine Zahl, die uns alle erschrecken muss und auch ärgern muss.
207 Wahllokale mit Pannen. Bleiben noch mehr als 2000 Wahllokale ohne Panne, relativiert sie noch. Aber es ist zu spät. Die Schlangen wartender Menschen, die vollen Flure, die fehlenden oder falschen Wahlzettel. Diese Bilder bleiben. Zu den Gründen dafür heute nicht viel Neues. Mehrere Wahlen auf einmal, überforderte Wahlhelfer, Lieferprobleme mit Wahlzetteln. Und jetzt könnte es in zwei Bezirken sogar Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus geben. Hier in Marzahn-Hellersdorf und hier in Charlottenburg-Wilmersdorf war das Ergebnis zwischen den Direktkandidaten besonders knapp. Zu knapp angesichts der Pannen, findet die Landeswahlleiterin und kündigt Einspruch gegen die von ihr organisierte Wahl an.
Durch dieses enge Ergebnis in Verbindung mit falsch ausgegebenen Wahlstimmzetteln oder Schließung von Wahllokalen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass hier mandatsrelevante Fehler passiert sein könnten.
An den neuen Mehrheitsverhältnissen im Berliner Abgeordnetenhaus wird sich wohl durch mögliche Neuwahlen in einzelnen Bezirken nichts ändern. Trotzdem formiert sich Protest. Die AfD, aber auch die Partei wollen die gesamte Wahl juristisch anfechten.
Was wir kritisieren und jetzt auch juristisch angreifen, ist ja, dass es strukturelle Unzulänglichkeiten gab, die eines Rechtsstaats auch nicht würdig sind.
Für Petra Michaelis ist es nach 11 Jahren heute der letzte Tag als Landeswahlleiterin. Und mit dieser Pannenbilanz wohl auch einer der schlechtesten.
Der Einspruch gegen diese Wahlpannen in Berlin. Darüber habe ich am Abend mit dem Politikwissenschaftler Tim Beichelt von der Europa-Universität Viadrina gesprochen. Guten Abend, Herr Beichelt.
Ja, guten Abend.
Sie waren ja schon mehrfach als Wahlbeobachter in Russland oder der Ukraine aktiv. Wenn Sie jetzt auf die Wahl in Berlin schauen, was wäre da Ihr Urteil?
Ja, die Wahlen hatten einige Pannen, nicht? Die sind ja hinreichend bekannt. Und der Unterschied zu Russland oder zur Ukraine besteht jetzt schon darin, dass es eben eine Aufarbeitung gibt der Sache und dass jetzt schon auch eine Überprüfung zum Beispiel durch den Verfassungsgerichtshof in Berlin dann unvoreingenommen möglich sein wird.
Aber war es dann nicht ein wenig vermessen oder überhoben, drei Wahlen und einen Volksentscheid an einem Tag zu veranstalten, an dem dann auch noch ein Marathon stattfindet?
Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Als Politologe würde ich natürlich auch sagen, es ist schön, wenn Wahlen, auch Landtagswahlen oder Bezirksverordnetenwahlen, eine hohe Wahlbeteiligung haben. Und das erreicht man natürlich damit, dass mehrere Wahlen dann zusammengelegt werden. Und das war bestimmt auch eines der Kalküle, das dann dazu geführt hat, das alles zusammen stattfinden zu lassen.
Nun ist ja die Rede von zwei Wahlkreisen, die problematisch sind. Würden Sie sagen, naja, das gehört ja so ein bisschen auch zum Klischee der Pannenhauptstadt Berlin irgendwie auch dazu, das passt ins Bild, oder ist es doch ein ernsthafteres Problem?
Ja, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, spaßeshalber. Also bis Weihnachten ungefähr kriegt man in Berlin keine Personalausweise oder Pässe ausgestellt. Insofern passt das ins Bild. Aber es hat hier natürlich eine andere Dimension, zumal die Landeswahlleiterin jetzt, würde ich sagen, bei den zwei Wahlkreisen das eingeräumt hat, wo es sowieso nicht mehr zu verhindern sein wird, dass da der Verfassungsgerichtshof wirklich ein scharfes Auge drauf wirft. Es gibt aber schon auch noch mindestens zwei weitere, in denen dann zusätzlich Probleme auftauchen würden in den nächsten Wochen. Das lässt sich aus den schriftlichen Unterlagen der Landeswahlleiterin schon ganz gut ablesen.
Das heißt, müsste man da nicht gleich ganz Neuwahlen ansetzen, um diese Zweifel jetzt in ein, zwei, drei weiteren Kreisen vielleicht auszuräumen?
Ja, das ist nur noch eine Abwägungssache. Ja, man kann sicherlich so argumentieren und das neue Parlament hätte dann nicht das Problem, dass einige Abgeordnete zum Beispiel mit sehr viel geringerer Wahlbeteiligung nachgewählt würden. Andererseits hat man eben die große, hohe Wahlbeteiligung. Es sind Kosten. Es ist ja sozusagen auch ein allgemeiner Zweifel in die Demokratie, in die Funktionsfähigkeit der Demokratie, die aufkommt, wenn Wahlen wiederholt werden. Also alle diese Dinge müssen abgewogen werden gegeneinander. Und dann kann man im Nachhinein auch vor allem eigentlich nur sagen, man hätte vorher mehr aufpassen müssen, dass diese sich abzeichnenden Probleme eben nicht eintreten.
Sind diese Probleme denn jetzt ein Versagen der Berliner Verwaltung, die sowieso ständig in der Kritik steht offenbar? Oder liegt diese Verantwortung da bei der Berliner Regierung, bei der Politik?
Ja, die schieben sich die Bälle so ganz gut zu. Die Probleme selbst, die aufgetreten sind, die sind auf Bezirksebene aufgetreten. Die sind für die Wahllokale im Einzelnen dann auch zuständig. Und wenn da was nicht klappt, dann kann da jetzt kein Innensenator was dafür. Aber der Innensenator, der übrigens Senator für Inneres und Sport ist, ja, hat eben zugelassen, dass am selben Tag der BMW-Marathon stattfindet. Das ist schon mal eine Verantwortung. Und dann die Landeswahlleiterin hat jetzt ja die Verantwortung übernommen schon vor ein paar Tagen, aber auch sie spricht immer noch so von vermeintlichen Fehlern und war auch heute ganz stolz, dass in über 2000 Wahlkreisen alles gut abgelaufen ist. Insofern ein bisschen mehr Demut würde ich mir da schon wünschen. Es ist nun mal ein Riesenproblem entstanden.
Und diese Berliner Regierung, die das so ein bisschen auch mitverantwortet, wie Sie sagen, die will jetzt so weitermachen, wie jetzt heute parallel quasi zu der Ankündigung der Einsprüche bekannt geworden ist. Wie sehr ist das ein Problem oder sehen Sie, dass diese Sache, ist das der richtige Weg denn auch?
Ja, das sind jetzt zwei parallel laufende Dinge, aber es hat ja fast was Realsatirisches. Dieselben Parteien, die jetzt irgendwo auch dafür verantwortlich sind, dass die Stadt so schlecht regiert ist, stellen sich heute vor die Kameras, sagen dieselben, wir machen weiter, es soll alles anders werden. Und parallel muss die Landeswahlleiterin zugeben, dass mindestens schon mal in zwei Wahlkreisen nachgewählt wird. Ist schon eine etwas seltsame Konstellation, muss ich sagen.
Herr Beichelt, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ja, gerne.
Das Motiv ist am Tag danach noch weiter unklar, aber mittlerweile stufen die Ermittler die erschütternde Tat als Terrorakt ein, möglicherweise mit einem islamistischen Hintergrund. Ein Mann schoss gestern Abend mitten im Zentrum von Kongsberg südlich der norwegischen Hauptstadt Oslo mit Pfeil und Bogen bewaffnet um sich, tötete dabei 5 Menschen. Der Tatverdächtige, ein 37-jähriger Däne, war der Polizei offenbar bekannt und hatte sich als konvertierter Muslim möglicherweise radikalisiert. Einzelheiten von Andreas Hilmer.
Die sonst so idyllische Ortschaft Kongsberg am Abend. Trauer über eine Tat, die sich keiner erklären kann. Gestern der Mordanschlag auf wehrlose Bürger. Ein Mann schoss mit Pfeil und Bogen auf Anwohner. 4 Frauen und ein Mann starben, 3 weitere wurden verletzt. In einem gutbürgerlichen Ort ohne größere Probleme. Die Anwohner sind verstört. Ich hörte so etwas wie einen Schuss oder etwas, was einem Schuss ähnlich war. Das kann doch nicht sein, dachte ich. Nicht hier, wo ich lebe. Wir dachten sofort an unseren Enkel. Er war ganz in der Nähe des Tatorts, war vielleicht 60 oder 70 Meter entfernt. Ich war ganz in der Nähe und hörte plötzlich Warnschüsse der Polizei. Das machte mir Angst. Dann sah ich diese Pfeile. Den Schützen habe ich nicht gesehen, nur seine Pfeile. Ein Anschlag aus heiterem Himmel, es ist eine Tat nicht ohne Vorgeschichte. Laut Polizei war der Täter aktenkundig, sei zum Islam konvertiert, psychisch auffällig und vorbestraft. Die Polizei befürchtete, dass er sich radikalisiert habe, hatte 2020 sogar Kontakt, aber keinen Grund einzugreifen. Experten halten es trotz solcher Anzeichen für schwierig, in einer offenen Gesellschaft Anschläge ganz zu verhindern. Psychologische Probleme plus Pfeil und Bogen als Waffe kann die Polizei nur sehr schwer als Gefahr erkennen. Wir müssen uns wohl damit abfinden, mit einem gewissen Maß an Risiko zu leben. Und das nimmt zu, wenn in Gesellschaften Polarisierung, Radikalisierung, Misstrauen und Wut zunehmen. Bei der als Terror eingestuften Tat sucht die Polizei weiter nach einem Motiv. Das Ganze sieht zwar aus wie ein Terrorakt, aber wir wissen nicht, was genau die Motivation des Täters ist. Pfeil und Bogen kann jeder besitzen und die Polizei im Land ist normalerweise unbewaffnet. Das wurde heute vorübergehend geändert. In der norwegischen Kleinstadt müssen die Bürger erst einmal den Schock überwinden. Sie waren wachsam und dennoch passierte ein Anschlag aus ihrer Mitte.
Sophie Donges in unserem AD-Skandinavien-Studio in Stockholm. Es soll jetzt erstmal ein psychiatrisches Gutachten erstellt werden. Gleichzeitig ist von einem terroristischen Hintergrund die Rede. Wie begründen die Ermittler das?
Ja, das Gutachten benötigen sie nicht nur, um die Schuldfähigkeit des Mannes festzustellen, sondern auch, um ein mögliches Motiv für diese Tat zu erkennen. Was den terroristischen Hintergrund betrifft, da hat der Sicherheitsdienst heute nochmal eine Pressekonferenz zugegeben und Ermittler haben dort erläutert, wie es zu dieser Einschätzung kommt. Es handelt sich hier um einen Einzeltäter, der mit einer sehr einfachen Waffe, Pfeil und Bogen waren es hier, wahllos Menschen getötet hat. Das seien alles Kennzeichen für einen Terrorakt. Dann ist bekannt, dass der Mann sich radikalisiert habe in den vergangenen Jahren, dass er zum Islam konvertiert sei. Auch das würde dieses Bild bestätigen. Norwegische Medien berichten inzwischen über ein Internet oder mehrere Internetvideos des mutmaßlichen Täters, in denen er eine Handlung angekündigt hat. Die Ermittler konnten die Echtheit dieser Videos noch nicht bestätigen, halten es aber für, Zitat, sehr wahrscheinlich, dass es sich bei diesen Videos um Videos von dem Verdächtigen handelt.
Diesen Sommer erst gedachten die Norweger der Opfer vom Terroranschlag auf der Insel Utøya vor genau 10 Jahren. Werden da nun auch Parallelen gezogen in Norwegen?
Ja, ich glaube, diese Bilder des Terror oder der Terroranschläge von Utøya und Oslo, die hatten sehr viele Menschen sofort wieder im Kopf. Das ist ja eine sehr präsente Tat, auch heute 10 Jahre danach noch in Norwegen. Auch der neue Ministerpräsident Jonas Gahr Støre hat heute gesagt, es sei schwer, keine Parallelen zwischen Utøya und dieser Tat von Kongsberg zu finden. Es muss jetzt geklärt werden in den nächsten Tagen und das wird sicherlich auch eine Debatte auslösen. Wie konnte es zu dieser Tat kommen. Die Ermittler kannten doch den Täter. Warum ist niemand eingeschritten? Es ist im Moment aber noch zu früh, darüber zu reden. Zum einen, weil das Land eben noch unter Schock steht und zum anderen, weil gerade heute der Regierungswechsel stattgefunden hat. Die konservative Ministerpräsidentin Erna Solberg hat das Amt abgegeben an den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre. Er wird morgen an seinem ersten Tag direkt nach Kongsberg fahren und sich ein Bild von der Lage vor Ort machen.
Sophie Donges, vielen Dank für die Informationen nach Stockholm. Diese 10 Menschen sind dem rechtsterroristischen NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, zwischen 2000 und 2007 zum Opfer gefallen. Doch es hat lange gedauert, bis die Sicherheitsbehörden erkannten, dass es sich nicht um Einzeltaten, sondern um eine Mordserie handelte. Mit Tätern, die aus der rechtsextremistischen Szene kamen und aus ihr auch die rassistische Motivation zogen für ihr tödliches Treiben. Dann, 2011, ein Jahrzehnt ist das mittlerweile also her, flog das NSU-Trio auf. Doch der Terror von rechts ist keineswegs ein Problem, das der Vergangenheit angehört. Michael Stempfle.
Eisenach vor knapp 10 Jahren. In einem Wohnwagen bricht Feuer aus, es fallen Schüsse. Die Polizei findet die Leichen der Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Beate Zschäpe lässt kurz darauf die gemeinsame Wohnung des Mordtrios in Zwickau in die Luft gehen, um Spuren zu vernichten. Der sogenannte nationalsozialistische Untergrund ist enttarnt. September 2000, das erste von 10 Mordopfern, der Blumenhändler Enver Şimşek. Die Täter strecken ihn mit 8 Schüssen nieder. Warum ihn? Für die Familie sind bis heute viele Fragen ungeklärt.
Wir als Opferfamilien haben immer noch die gleichen Fragen. Wir wissen nicht, warum unsere Väter sterben mussten. Warum sie? War das ein Zufall? War es nicht? Gab es Mithelfer? Gab es keine Mithelfer?
Dabei hatte Bundeskanzlerin Merkel umfassende Aufklärung versprochen. 2012 bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des NSU äußert auch Şimşeks Tochter die Hoffnung, dass weitere rechtsextremistische Morde in Deutschland verhindert werden könnten.
Ich habe meinen Vater verloren. Wir haben unsere Familienangehörigen verloren. Lasst uns verhindern, dass das auch anderen Familien passiert.
Der Staat reagiert. Der Verfassungsschutz, der als Frühwarnsystem versagt hat, bekommt 2012 einen neuen Chef, Hans-Georg Maaßen. Dessen Schwerpunkt wird aber gerade nicht der Kampf gegen den Rechtsextremismus, sondern gegen den Islamismus. Experte Matthias Quent warnt aber auch vor zu hohen Erwartungen. Rechtsextremistische Täter seien vorab oft nicht zu erkennen.
Sehr häufig kann das auch gar nicht gelingen, weil im Rechtsextremismus, anders als im Islamismus, das Tätertyp-Spektrum viel zu groß ist. Das heißt, es sind auch Beamte, die Brandanschläge begehen. Es sind Rentnerinnen, die Anschläge begehen, bei denen Menschen sterben.
In der Tat können die Sicherheitsbehörden weitere rechtsextremistische Anschläge nicht verhindern. Wie etwa Anfang 2020 in Hanau. Für die Angehörigen der NSU-Opfer kehrt das Trauma zurück.
In Hanau habe ich mein Abitur gemacht und ich kenne diese Gegend, wo dieses Attentat passiert ist. Es hätte mich wieder treffen können.
Zu dieser Zeit hatte der Verfassungsschutz wieder einen neuen Präsidenten, Thomas Haldenwang. Vorrang habe jetzt die Bekämpfung des Rechtsextremismus.
In diesem Sinne werden wir zukünftig auch nicht nur über die Gefahren von Rechtsextremismus und Terrorismus reden, sondern wir werden vor allen Dingen auch handeln, um eben energisch gegen die Szene vorzugehen.
Doch wie sollen Opferfamilien Vertrauen in die Sicherheitsbehörden haben, wenn etwa bei der Polizei immer wieder rechtsextremistische Chats auftauchen? Die Opferanwältin Bascha Yildiz fordert viel rigorosere Maßnahmen.
Wer ein Problem mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung hat, darf kein Polizist oder kein Beamter sein. Und wenn man das nicht mit Nachdruck verfolgt und mit aller Härte, dann geht auch viel Vertrauen verloren in die Behörden.
So geht es auch Semia Şimşek. Mit dem Mord an ihrem Vater kann sie bis heute nicht abschließen.
Und dazu hat Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Als vor 10 Jahren der NSU aufflog und das Unfassbare zutage trat, schien die Republik einen Moment stillzustehen. Nie wieder sollte sich so etwas wiederholen. Nie wieder sollten Rechtsextreme so skrupellos morden können. Nie wieder dürften Sicherheitsbehörden so lange im Dunkeln tappen und wegsehen. Das hat man den Angehörigen der Opfer versprochen. Und tatsächlich hat sich einiges getan. Die Bundesanwaltschaft zieht Ermittlungen heute schneller an sich. Polizei und Verfassungsschutz haben deutlich aufgerüstet. Wenn auch entscheidend erst nach dem Mord an dem Politiker Walter Lübcke. Aber immerhin. Könnten die Angehörigen der NSU-Opfer da nicht aufatmen? Nein, können sie nicht. Denn sie müssen zusehen, wie die Bedrohung nie verschwand. Immer mehr rechtsextreme Gruppierungen fliegen in den letzten Jahren auf. Die Gruppe Freital, Revolution Chemnitz, die Gruppe S. Sie mussten die Anschläge miterleben von Hanau und von Halle. Ihre Anwältin erhielt Drohbriefe von einem NSU 2.0. In rechtsextremen Kreisen scheint man sich eher ermutigt als abgeschreckt zu fühlen. Das mag daran liegen, dass das wirkliche Unterstützerumfeld nie ganz aufgeflogen ist. Dass Helfer des Mordtrios mit vergleichsweise milden Urteilen davon kamen. Es mag aber auch an einer gefühlten Ermutigung solcher Täter durch rechtsextreme Chatgruppen liegen, in denen hemmungslos Hass verbreitet wird. Sogar von Polizisten und Politikern. 10 Jahre nach den blutigen Morden des NSU ist klar, die Gefahr war nie weg. Im Gegenteil, sie wächst beständig. Und nur wenn Staat und Gesellschaft noch entschiedener dagegen vorgehen, können die Angehörigen vielleicht irgendwann mal aufatmen.
Die Meinung von Monika Wagner. Während hier bei uns noch heiß diskutiert wird, welche Regelungen Arbeitgeber ihren Angestellten oder Beschäftigten in der Corona-Pandemie vorschreiben können, gilt in Italien, das ja zu Beginn der Pandemie besonders hart getroffen war, von morgen an eine ganz klare Linie. Die Corona-Passpflicht am Arbeitsplatz tritt in Kraft. Das heißt, zur Arbeit darf nur noch erscheinen, wer mit dem sogenannten Green Pass nachweisen kann, dass er oder sie geimpft, genesen oder getestet ist. Sonst drohen Bußgelder oder gar Lohnausfall. Und wer sich nicht impfen lassen will, der muss alle 2 Tage auf eigene Kosten einen neuen Test machen. Wie das ankommt in Italien? Aus Rom, Anja Miller.
Die Abendvorstellung im kleinen Theater Manzoni in Rom ist mittelmäßig besucht und trotzdem gibt es eine Warteschlange. Am Einlass muss jeder Besucher seinen Green Pass vorzeigen, also den Nachweis, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Schon nach kurzer Zeit großes Durcheinander. Hören Sie, ich habe ein Problem. Ich habe meinen Green Pass zu Hause vergessen und habe ihn nicht dabei. Heute ist der Tag, an dem alle den Green Pass vergessen, sagt der Mitarbeiter. Aber er kann nichts machen, das sind die Regeln. Wenn sich das Theater nicht daran hält, zahlt es hohe Strafen. Dieses Ehepaar muss wieder nach Hause gehen. Ab morgen ist das Zertifikat verpflichtend für alle, die das Theater betreten, auch für die Mitarbeiter. Direktor Pietro Longhi muss kontrollieren, ob all seine Kolleginnen und Kollegen den Nachweis haben. Andernfalls muss er sie freistellen. Der grüne Pass ist absolut notwendig, weil er uns die Möglichkeit gibt, zu arbeiten und dabei uns und andere zu schützen. Alle sind froh, dass es weitergeht. Vor allem die Schauspieler wollen wieder zurück auf die Bühne, ohne Angst vor Ansteckung. Dafür nehmen sie in Kauf, dass sie den Green Pass dem Arbeitgeber vorlegen müssen. Ich bin geimpft und mache trotzdem noch Tests. Die Entscheidung haben wir gemeinsam in der Truppe getroffen, um gelassener sein zu können. Für ihn kommt eine Impfung nicht in Frage. Carlo Di Fabio ist der Beleuchter, sein Arbeitsplatz ein Kabuff im Theater. Er muss sich jetzt immer vor der Arbeit testen lassen, um den Green Pass zu bekommen. Bei mir ist die Angst vor unerwünschten Wirkungen des Impfstoffs so groß, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Viele ältere Menschen haben dagegen große Angst vor Ansteckung. Das sitzt tief seit den Bildern der vielen Toten von Bergamo zu Beginn der Pandemie. Dann der harte Lockdown. Jetzt kommen endlich wieder Normalität und Lebensfreude zurück. So sehen es die meisten Italiener. Die Impfquote liegt bei 80%. Jan Weiler ist Autor und lebt in Umbrien und München. Die Geschichten über seine angeheiratete italienische Großfamilie wurden zum Bestseller. Gerade stellt er staunend fest, dass sich das lässige Italien in der Pandemie oft als pragmatischer erweist als das disziplinierte Deutschland.
Die Italiener sind ganz anderes gewohnt. Das ist ein sehr, sehr krisenerfahrenes Land.
Und in der Krise laufe der italienische Pragmatismus zu Höchstformen auf.
Der Deutsche diskutiert endlos darüber, wer ins Restaurant darf, wie viele ins Restaurant dürfen, warum sie ins Restaurant dürfen, wer nicht ins Restaurant darf und was der, der nicht darf, tun muss, um dann doch wieder zu dürfen. Der Italiener will einfach essen gehen.
Die Spiele sollen weitergehen, die Lebensfreude zurückkehren. Deswegen nehmen die meisten Menschen auch strengere Corona-Regeln in Kauf.
Eigentlich ist der Herbst die Jahreszeit der Ernte, also wenn die Früchte der zahlreichen vorangegangenen Mühen und Leistungen eingefahren werden. Doch das heute vorgestellte Herbstgutachten der 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute, das hört sich nicht nach saisonaler Fülle an. Die deutsche Wirtschaft wächst zwar, allerdings deutlich langsamer als erwartet. Schuld daran sind weiterhin auch Folgen der Corona-Krise und manchmal auch im Kleinen einzelne Teile, die dann fehlen und das große Ganze zum Erliegen bringen. André Katschall und Carla Kallenbach.
Es sind Teile wie diese Platine, die die deutsche Wirtschaft ausbremsen. Der weltweite Mangel an Halbleitern ist auch hier angekommen, beim Solartechnikhersteller SMA in Hessen. Die Folge? Produktionsausfälle.
Gerade jetzt fehlt sehr viel. Also wir hatten das erste Halbjahr gedacht, dass es im zweiten Halbjahr besser wird. Es ist durchaus andersrum, es ist noch mal schlimmer geworden. Also wir könnten derzeit definitiv 10-15% mehr liefern.
Die Unterbrechung der globalisierten Lieferketten behindert das Wachstum des Unternehmens. Momentan sind 3.500 Mitarbeiter bei SMA beschäftigt. Bislang kann das Unternehmen sie halten.
Derzeit leben wir wirklich von Hand in den Mund. Also wir glauben, dass diese Situation noch anhält, mindestens bis Mitte nächsten Jahres. Das ist aber ganz schwer einzuschätzen.
Das mussten auch die Experten der führenden deutschen Wirtschaftsinstitute erfahren. In ihrem Frühjahrsgutachten waren sie noch von 3,7% Wachstum in diesem Jahr ausgegangen. Nun, im Herbstgutachten, sind es nur noch 2,4.
Dann muss man schon zugestehen, dass wir im Frühjahr das zweite Quartal ziemlich falsch eingeschätzt haben. Wir waren im Frühjahr, was insbesondere auch die Lieferkettenproblematik betrifft, deutlich zu optimistisch.
Die große Erholung der Wirtschaft soll nun im nächsten Jahr stattfinden, mit einem Wachstum von 4,8%, so die Prognose. Gleichzeitig soll die Arbeitslosenquote weiter sinken, von 5,7 auf 5,3%. Und die Inflationsrate von voraussichtlich 3% in diesem Jahr auf 2,5, mit weiter fallender Tendenz. Langfristig müsse sich Deutschland allerdings auf geringeres Wachstum einstellen, wegen der alternden Bevölkerung.
Die trendmäßige Entwicklung der deutschen Wirtschaft wird in Zukunft weniger wachsen, als wir das von der Vergangenheit gewohnt waren. Das hängt im Wesentlichen mit der Demografie zusammen. Wir haben eine sinkende Erwerbsbevölkerung, die aber das Einkommen für einen größeren Anteil auch älterer mit erwirtschaften müssen.
Beim Solarhersteller SMA ist der Vorstand zuversichtlich, dass ihnen auch dann etwas einfällt, wenn der Fachkräftemangel voll durchschlägt.
Dann werden wir, wie wir es auch bisher immer gemacht haben, schauen, wie können wir unsere Effizienz weiter erhöhen, wie können wir mit den gleichen Anzahl Leuten die gelieferte Leistung erhöhen. Und das gehört zu unserem täglichen Geschäft.
Gut möglich, dass das hier in diesem Betrieb weiterhin gelingt. Insgesamt befürchten die Wirtschaftsinstitute jedoch, dass die alternde Gesellschaft ein Hemmschuh für das Wachstum wird.
Ein Jahr nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut eskalieren die Spannungen im Libanon. Und zwar wegen der Aufarbeitung dieser Katastrophe. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Bei gewaltsamen Protesten in der libanesischen Hauptstadt Beirut sind mindestens 6 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Ministerpräsident Mikati mahnte die Bevölkerung, sich nicht in einen Bürgerkrieg hineinziehen zu lassen. Augenzeugen berichten, die Demonstranten seien von Dächern aus beschossen worden. Sie hatten gegen den leitenden Ermittlungsrichter protestiert, der den Fall der Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen untersucht. Die schiitische Hisbollah, die zu den Protesten aufgerufen hatte, wirft dem Richter mangelnde Neutralität bei den Ermittlungen vor und fordert seine Ablösung. Kriege und die Folgen des Klimawandels lassen Hungersnöte weltweit zunehmen. Mehr als 800 Millionen Menschen weltweit hätten nicht genug zu essen, heißt es im aktuellen Index der Welthungerhilfe. Die Corona-Pandemie und bewaffnete Konflikte verschärften die Lage. Das große Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger bis 2030 weltweit besiegt zu haben, drohe zu scheitern. Die türkische Lira ist auf ein neues Rekordtief gefallen. Auslöser ist die Entlassung 3 Notenbanker durch Staatspräsident Erdogan. Mehr dazu von Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse.
Es ist bereits das 3. Mal in 2,5 Jahren, dass sich Staatspräsident Erdogan in die Personalpolitik der eigentlich unabhängigen Zentralbank einmischt. Gehen mussten dabei stets Mitarbeiter, die die Zinsen anheben wollten, um die grassierende Inflation zu bekämpfen. Der türkische Präsident möchte Zinsanhebungen aber unbedingt vermeiden. Genau diese Eingriffe in die Unabhängigkeit der Notenbank kommen am Finanzmarkt schlecht an. Innerhalb der letzten 3 Jahre hat die Lira bereits mehr als ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Der türkische Präsident möchte die Zinsen niedrig halten, um die Wirtschaft weiter anzutreiben. Gleichzeitig steigen seit Jahren die Preise. Für die Menschen bedeutet das jetzt schon steigende Lebenshaltungskosten. Der Verfall der Lira verteuert den Einkauf ausländischer Waren zusätzlich.
Industrieanlagen, soweit das Auge reicht. Hochöfen und eine Bahnstrecke. Es gehört schon mehr als guter Wille dazu, das als gute Lage zu bezeichnen. Doch mit diesen Aussichten leben 350 Menschen in einem Stadtteil von Salzgitter namens Wartenstedt. Und hier geht scheinbar beides nebeneinander. Eine fast dörfliche Idylle für die Menschen und Platz für die Industrie. Doch der Schein trügt. Die Wirtschaft wächst und will mehr von dem Raum, den die Wartenstedter bewohnen. Claudia Gorille war mittendrin im niedersächsischen Salzgitter und hat Bewohner getroffen, die freundlich gebeten werden, wegzuziehen, sich damit aber schwer tun.
Salzgitter-Wartenstedt, ein Ort der Gegensätze. Gepflegte Einfamilienhäuser, liebevoll gestaltete Gärten und Ruinen. Der ehemalige Edeka-Laden verfällt. Das einst schöne Anwesen verrammelt. Aber auch das gibt es in Wartenstedt. Große Grundstücke und Tiere. Das kleine Tierparadies der Familie Geisler-Roski. Vater und Tochter, echte Wartenstedter.
Wir haben hier 4000 Quadratmeter mitten im Dorfe.
Ja, und fühlen uns eigentlich wohl, ja, ganz klar.
Tochter Martina hat ein paar Jahre in anderen Stadtteilen von Salzgitter gelebt, aber irgendwann gemerkt, nirgends ist es so schön wie in Wartenstedt.
Viel Platz, nette Nachbarn, also ist halt immer irgendwie was los. Meine Tochter hat einen großen Freundeskreis, es sind immer irgendwelche Kinder hier, heute mal ausnahmsweise nicht. Ich glaube, gerade für ein Kind, also auch so habe ich es ja als Kind auch erlebt, hat man doch hier schon ein ganzes Stück Freiheit.
Und diese Freiheit möchten sie weiter genießen. Zurzeit wollen sie nicht verkaufen. Heute sind Vertreter der Projektgesellschaft Salzgitter-Wartenstedt zu Besuch. Sie erklären, warum die Familie wegziehen sollte.
So ist, dass wir im Umfeld halt Industrien haben, die dazu führen, dass wir natürlich keine gesunden Wohn- und Lebensverhältnisse mehr haben. 1998 ist ja der Beschluss gefasst worden im Stadtrat, dass Wartenstedt als Gewerbegebiet überplant wird. Und damit hat man ja die Grundlage dafür gegeben, dass hier eine Wohnnutzung nicht dauerhaft Bestand haben kann.
Ungesunde Lebensverhältnisse. Die Wartenstädter beurteilen die Situation weit weniger gefährlich.
Egal welche Werke, die sind ja auch viel sauberer geworden. Also ich kann mich als Kind noch hier an Zeiten erinnern, wenn meine Oma die Bettwäsche draußen hängen hatte und da war der Wind mal doof, da hatten wir wirklich so eine Rußflecken drauf. Also das weiß ich als Kind noch. Das hast du ja heute gar nicht mehr.
Niemand muss sein Haus verkaufen. Das Projekt beruht auf Freiwilligkeit. Viele wollen nicht weg.
Ganz ehrlich, bei dem, was gezahlt wird, wir werden nicht so viel kriegen, dass wir irgendwo noch mal neu anfangen können. Und mit ich 50, er 56, unsere Tochter 15, wir kriegen auch gar kein Geld mehr von irgendjemandem. Ich meine, das müssen wir nicht schönreden, da brauchen wir uns gar nichts vormachen.
Die Preise ermittelt ein Gutachterausschuss. 35 Euro pro Quadratmeter gibt es in Wartenstedt. In den umliegenden Stadtteilen kostet Bauland 45 bis 60 Euro und mehr.
Es ist immer gesagt worden, dass der volle Wert gezahlt werden kann. Aber wir können natürlich nicht adäquat 1:1, sage ich mal, ein Grundstück in derselben Größenordnung in einem anderen Stadtteil bieten.
Viele Wartenstädter sind enttäuscht. 15 Grundstücke konnte die Projektgesellschaft bislang kaufen. 68 sind noch im Besitz der Wartenstädter. Monika Grande wohnt in der Mitte des Ortes. Sie schätzt am meisten die Gemeinschaft. Sie will auch nicht weg.
Wir sind hier alt geworden, wir sind jung hergekommen, sind hier alt geworden und wollten auch gerne bleiben.
Was aber passiert, wenn die Projektgesellschaft bis 2031 nicht wie geplant alle Grundstücke in Wartenstedt kaufen konnte?
Es ist ja zumindest auch auf keinen Fall ausgeschlossen, dass dann das Ankaufsprogramm noch mal verlängert wird, bis dann alle Grundstücke erworben werden konnten.
Aber noch gibt es Wartenstädter, die verkaufen wollen. Vor die Kamera möchten sie nicht. Ortsbürgermeister Marco Kreit weiß, die meisten belastet der Verkauf sehr.
Vielleicht haben auch einige Vorbehalte, Ängste, dass sie, wenn sie sich jetzt äußern und sagen, dass sie zum Gehen bereit sind, dass sie dann vielleicht schief angeguckt werden von anderen.
Gemeinschaft. Noch immer wird sie gepflegt. Einmal im Monat organisiert der Feuerwehr- und Traditionsverein ein geselliges Treffen im einstigen Gerätehaus der Feuerwehr. Heute sind nicht so viele gekommen wie sonst. Vielleicht, weil das Fernsehen da ist. Bei Brötchen und Bier von sich erzählen, Kontakt halten, mal wieder miteinander lachen. Salzgitter-Wartenstedt, ein Ort mit Kontrasten und viel Gemeinschaftssinn, solange es ihn noch gibt.
Für viele war das heute ein sehr grauer Herbster. Carsten, wann gibt es denn wieder mehr Farbe im Alltag?
Es gibt in den nächsten Tagen auf jeden Fall für alle Regionen mal ab und zu etwas mehr Farbe. Aber auch heute hat sich eine Region sehr standhaft gegen die Wolken wehren können, und zwar der gesamte Südwesten unseres Landes. Und als Beweis ein Foto vom sonnigen und wolkenlosen Bodensee heute Nachmittag aufgenommen. Die sonnigsten Orte heute im Südwesten Deutschlands hatten übrigens mehr als 10 Stunden Sonnenschein. Also wirklich von früh bis spät. Zum Beispiel der Belchen im Schwarzwald, Kressbronn 10,5 Stunden, Lindenberg im Allgäu ebenfalls fast 10,5 Stunden. Und wie sieht es in den nächsten drei Tagen aus? Von Freitag bis zum Sonntag. Wir werfen mal einen Blick, und zwar in den Norden, in die Mitte und in den Süden. In Kiel geht's los. Morgen Nachmittag, da kann es dort im Norden sehr sonnig werden. Mit rund 5 Stunden Sonnenschein Richtung Wochenende sieht es eher wieder grau aus. In Erfurt ist die Tendenz eher umgekehrt. Dort könnte der Sonntag mit 4 Stunden der sonnigste Ort werden. In Rosenheim, und das gilt für den gesamten Süden, zumindest außerhalb der Nebelregion, dort wird es am sonnigsten mit 6 bis 8 Stunden pro Tag. Und damit schauen wir aufs Wetter. Schon in der Nacht ist es im gesamten Norden weiterhin stark bewölkt. Und in der zweiten Nachthälfte morgen früh kommt hier eine Kaltfront an. mit zum Teil kräftigen Regenschauern, vor allem im Nordwesten. Und wenn diese Kaltfront mit den Schauern weiter landeinwärts vorankommt, zum Nachmittag hin schwächt sich der Regen ab. Dahinter sehen wir, wie der Himmel aufreißt. Hier wird es vor allem nachmittags sehr sonnig. Die Temperaturen heute in der Nacht unter den Wolken im zweistelligen Bereich. Im Süden ist es kälter, zum Teil mit leichtem Frost. Tagsüber liegen die Temperaturen meistens bei 12 bis 15 Grad, im Süden und Südwesten bei 16 bis 18 Grad. Und das Wochenende. Es wird im Norden stark bewölkt und hier fällt auch mal wieder etwas Regen, vor allem am Sonntag. Ansonsten ein Mix aus Nebel, Wolken und Sonnenschein. Da gibt es also auf jeden Fall ab und zu ein paar Lücken für Farben und goldenen Oktober.
Das passt ja zum Herbst, Carsten. Vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Im Ersten erwartet Sie jetzt Lisa Feller mit der Ladies Night. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt kommt um 0:35 Uhr. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dann. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.